dass du mich einstimmen lässt. Ich hoffe, diese Freude ist in euch und ihr seid Gott wirklich dankbar und ihr habt dieses Lied wirklich von ganzem Herzen gesungen. Wo die Kinder gerade vorne waren, es war einfach nur eine Freude, diese Masse, diese vielen Kinder zu sehen. Und wir saßen hier mit Jakob und wir haben uns beide gefreut. Das ist einfach nur schön. Es ist so schön, dass Gott uns so reich mit den Kindern beschenkt hat. Ich bin auch für den Verlauf, für die Kindergeschichte sehr dankbar, denn sie passt zu 100% zu dieser Predigt, die ich gleich bringen werde. Dein Wort zählt und die Liebe zum Geld. Dein Wort zählt und die Liebe zum Geld. Wir lesen uns gleich Prediger 5. Vorab möchte ich ganz kurz den Zusammenhang herstellen. Im ersten Kapitel von Prediger haben wir darüber gesprochen, dass ohne Gott einfach alles keinen Sinn macht. Es ist alles eitel. Wir haben diesen Begriff erklärt. In dem Kapitel 2 ging es darum, ein Leben mit Genuss. Da schreibt Salomo, was er alles gemacht hat, was er sich alles gegönnt hat, dass er sein Herz keiner Freude entzogen hat und dass er wirklich versucht hat, das Leben zu genießen. Und stellt fest, dass es doch stark abhängig ist von anderen Dingen, wie er vielleicht gedacht hat. Alles hat seine Zeit. Wir haben darüber gesprochen, die Bibel hat uns aufgezeigt, dass es unterschiedliche Zeitphasen im Leben gibt, dass das zum Leben dazugehört. Und im letzten Kapitel haben wir darüber gesprochen, der Mensch in fragwürdiger Aktion. Da schreibt Salomo als reifer Mann, er sagte, da wandte ich mich um. Und er guckt zurück auf sein Leben und auf das Leben der Menschen und sieht sehr viele Dinge, wo er sagt, das ist doch alles nichtig. Das hat doch alles keinen bleibenden Wert. Und heute wollen wir gemeinsam Prediger 5 lesen und ich hoffe, dass euch das Wort genauso gut tut, wie es mir gut tut. Prediger 5 ab Vers 1. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum sollst du nicht viele Worte machen. Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz vom vielen Reden. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen und sage nicht vor dem Boten, es war ein Versehen. Warum soll Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn wo man viel träumt, da werden auch viele nichtige Worte gemacht. Du aber fürchte Gott. Wenn du Unterdrückung des Armen im Land siehst und Beraubung im Namen von Recht und Gerechtigkeit, so wundere dich nicht darüber. Denn über dem Hohen lauert noch ein Höherer und über ihnen noch höhere. Doch ein Vorteil für ein Land ist bei all dem ein König, der dem Ackerbau dient. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nichtig. Wo viele Güter sind, da sind auch viele, die davon zehren. Und was hat ihr Besitzer mehr davon als eine Augenweide? Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel isst, aber den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Es gibt ein böses Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne. Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Schaden aufbewahrt wird. Geht solcher Reichtum durch einen Unglücksfall verloren und hat der Betreffende einen Sohn gezeugt, so bleibt diesem gar nichts in der Hand. So nackt, wie er aus dem Leib seiner Mutter gekommen ist, geht er wieder dahin. Und er kann gar nichts für seine Mühe mitnehmen, das er in seiner Hand davontragen könnte. Das ist auch ein böses Übel, dass er gerade so, wie er gekommen ist, wieder gehen muss. Und was bleibt ihm davon, dass er sich um Wind abgemüht hat. Dazu muss er alle seine Tage sein Brot in Finsternis essen und hat viel Ärger, Leiden und Zorn. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne, alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt. Denn das ist sein Teil. Auch wenn Gott irgendeinen Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Ein toller Text und ich mag den Salomo sowieso. Er stellt sich die Frage, was macht wirklich Sinn im Leben? Und er betrachtet das ganze Leben auch als Philosoph. Er denkt viel drüber nach. Und er hat eine großartige Erkenntnis, die Gott ihm selbst geschenkt hat. Und er schreibt übers Leben. Zum ersten Gedanken, dein Wort zählt. Was mir heute in der Predigt sehr wichtig ist, dass dir bewusst wird und klar wird, was du Gott sagst, was du Gott versprichst. Oder auch in deinem Herzen mal Gott zugesagt hast, das zählt. Denk ja nicht, dass Gott das nicht hört. Denk ja nicht, dass Gott es nicht ernst nimmt. Was du sagst vor Gott, das zählt. Wenn du zum Haus Gottes gehst, beachte Folgendes. Und jetzt gehen wir den Text langsam nach und nach durch. Denn da heißt es wortwörtlich, bewahre deinen Fuß. Wenn du zu dem Ort gehst, wo du Gott anbetest, wo du mit Gott redest, wo du auf ihn hörst, heißt es hier, bewahre deinen Fuß, sei vorsichtig, pass auf. Ich weiß nicht, mit welchem Bewusstsein wir heute Morgen hier hingekommen sind. Es ist ja das Haus Gottes, Gott geweiht. Und hier heißt es, Vorsicht, Achtung, sich nahen, um zu hören, ist besser als das Opfer der Toren. Wenn du dich zu Gott bewegst, wenn du zu Gott kommst, ist wichtig hinzuhören, was Gott sagt. Besser nicht viele Worte machen. Einfach nur hören, was Gott sagt. Denn hier heißt es, das Opfer der Toren, Menschen, die keine Erkenntnis haben, die Böses tun, das ist nichtig. Das hat keinen Wert für Gott. Das ist nicht bedeutend. Vorsicht, dein Wort zählt und ist bindend. Nicht viele Worte machen. Dummes Geschwätz kommt von viel Reden. Aber ich bin auch ein Mensch, der mehr redet, manchmal leider. Und hier heißt es ganz klar, wer sehr viele Worte macht, da kommt dummes Geschwätz bei rum. Kennt ihr das? Ich weiß es nicht, wie ihr so seid. Ich kenne euch nicht alle ganz gut, aber wie oft ist es schon mal vorgekommen, dass du einfach viele Worte gemacht hast, ob es bei der Arbeit war, in der Gemeinde, wo auch immer, in deinem Umfeld, dass du sagst, hätte ich das mal nicht gesagt. Das war echt ungünstig und nicht nur ungünstig, manchmal war es sogar noch ein bisschen fies und dann tut es einem wirklich leid, dass man es gesagt hat. Es passiert, wenn man viel redet. Und jeder, der sehr gerne redet, und ich bin auch so ein Mensch, meine Frau ist auch sehr redegewandt, wir sind beide so redegewandt eigentlich. Und da muss man schon manchmal aufpassen. Ja, das kann schon mal in dummes Geschwätz dann auch enden. Ich musste bei diesen Worten an die Jünger denken, die eine ähnliche Frage an Jesus richten. Sie sagen, Jesus, wenn wir zu Gott beten, wie betet man eigentlich richtig? Was kann man Gott sagen? Gerade wenn man nicht viele Worte machen soll. Wie betet man richtig? Und dann kennt ihr das Gebet, das Vaterunser. In Lukas 11, 1-4 kann man sehr gut lesen. Weiter heißt es in dem Text, erfülle dein Gelübde. Ein Gelübde ist ein Versprechen. Vielleicht habt ihr das gehabt. Ich habe das schon mal gemacht, dass ich zu Gott gebetet habe. Ich habe es nicht mit Worten ausgesprochen, aber im Herzen habe ich es gedacht. Gott, wenn du das für mich tust, dann werde ich etwas machen für dich. Das bedeutet mir so viel. Wenn du mir diesen Wunsch erfüllst, dann werde ich das und das für dich machen. Ich werde es machen, auch wenn es mir viel kostet. Habt ihr sowas schon mal gebetet? Vorsichtig. Seid vorsichtig, was ihr Gott versprecht. Denn Gott nimmt das ernst. Gott nimmt das sehr ernst. Wir hatten vor Jahren hier mal einen Vortrag, es ging um Promise Keepers. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern. Halte dein Versprechen. Halte einfach auch vor Menschen dein Versprechen. Aber bei Gott noch vorsichtiger. Wenn du dann in deiner Gedankenwelt oder im Nachhinein sagst, naja, eigentlich habe ich das ja gar nicht so gemeint. Und du versuchst, mit dir zu argumentieren und sagst, naja, Gott hat mir den Wunsch erfüllt, aber ich bin ja halt nur ein Mensch und ich kann es nicht wirklich erfüllen, das, was ich ihm versprochen habe. Und du versuchst, dir das schön zu reden. Das kann vorkommen. Dann steht hier ganz klar, vorsichtig, denn das hat Konsequenzen. Es kann große Konsequenzen haben. Im Nachhinein kann Gott das als Sünde werten, wenn du dein Versprechen nicht hältst. Und dann heißt es hier, warum soll Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Wenn du Gott etwas versprichst und es nicht hältst und Gott das ernst nimmt, und das nimmt er ernst, kann er seinen Segen dir entziehen, weil er das nicht gut findet, wenn du nicht das, was du gelobt hast, hältst. Ein interessantes Thema. Ich möchte euch, weil es im Alten Testament auch ein wenig anders war, euch eine Stelle lesen aus 1. Könige 9, 1 bis 3. Denn wenn die Israeliten, die Juden, zum Tempel gegangen sind, war Gott gegenwärtig. Das hat damit zu tun mit dem Tempelbau. Ihr kennt die Geschichte. David hatte einiges vorbereitet. Sein Sohn hat dann das Werk vollendet, hat jahrelang diesen wunderbaren Tempel gebaut für Gott. Und dann spricht er, wo dieser Tempel eingeweiht wird, spricht er ein sehr, sehr schönes, gutes Gebet. Ihr solltet es mal zu Hause lesen. Es ist eines der besten Gebete, die ich kenne. Das ist im Kapitel 8. Schaut es euch mal an. Voller Ehrfurcht, voller Dankbarkeit betet er Gott an und sagt, Gott, wenn das Volk, wenn dem Volk dies und das passiert, dann sei uns bitte gnädig. Wenn wir Essen brauchen und die Ernte ausbleibt, wende dich bitte zu mir. Ich sage das jetzt mit meinen Worten. Es ist so ein schönes Gebet. Lest es mal zu Hause durch. Und dann antwortet Gott auf dieses Gebet in Kapitel 9, Vers 1 bis 3. Und das ist jetzt wichtig. Und es geschah, als Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs vollendet hatte und alles, was er zu machen begehrte und so zu Erlust hatte, da erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie er ihm in Gideon erschienen war. Und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen erhört, das du vor mir gebetet hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen, ewiglich. Und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein. Das wussten die Israeliten. Seine Augen und Gottes Herz war alle Zeit beim Tempel. Und deswegen gingen die auch immer wieder zum Tempel und haben angebetet. Deswegen kam auch der Kämmerer, der großes Interesse hatte in der Apostelgeschichte, der ist auch nach Jerusalem gekommen. Er hatte davon gehört, dass der allmächtige Gott da ist. Da ist er gegenwärtig. Und diesen Gedanken äußert Salomo hier in aller Ernsthaftigkeit. Wenn du zu Gott kommst, dann vorsichtig mit deinen Worten und auch mit deinen Versprechen. Ein nächster Gedanke. In Vers 6 heißt es, du aber fürchte Gott. Wir hatten es letztens schon mal bei Thomas gut, bei der Predigt gut mit rausgehört. Weiß einer, wie die Predigt hieß, den Titel, außer Thomas darf jetzt jeder mal antworten. Weiß jemand, wie die Predigt am letzten Sonntag hieß? Wie bitte? Ehre dem, dem Ehre gebührt. Sehr nah dran, Sigi. Sehr gut. Sehr gut. Es ist mir wichtig. Ich hoffe, ich wünsche es mir so sehr, dass ihr mit diesen Botschaften lebt, auch im Alltag. Dass es euch begleitet. Dass es euch auch am Montag, Dienstag, Mittwoch noch beschäftigt und euch stärkt. Ehre dem, dem Ehre gebührt. Hier heißt es in Vers 6, du aber fürchte Gott, hab Ehrfurcht vor Gott. Deine höchste Achtung, die Hochachtung, das höchste Maß, das du aufbringen kannst, sollte Gott gehören. Gott dem größten Respekt. Das bedeutet auch, dass man seinem Gehorsam Gott absolut schenkt. Es bedeutet, dass man Gott wirklich gefallen möchte. Dann wird hier ein Gedanken geäußert, der interessant ist und der erinnert mich an die Nahrungskette. Wisst ihr, was die Nahrungskette ist in der Tierwelt? Das arme kleine Häschen hat ein Problem, wenn ein stärkeres Tier kommt. Das ist Nahrungskette. Ja, die Starken besiegen die Schwachen. Die Starken herrschen immer über die Schwachen. Und diesen Gedanken greift hier Salomo auf und er sagt Folgendes: Über einen Hohen lauert noch ein Höherer. Das ist eine Struktur. Und man erlebt das immer wieder. Das ist tatsächlich so. So funktioniert unsere Gesellschaft, so funktioniert die Welt. So funktioniert es auch in der Firma. Ich weiß gar nicht, wie viele Chefs über unserem Chef sind, aber es sind eine Menge. Bis dann hin zum Eigentümer und den Leuten, die das ganze Imperium gehört, sind ganz, ganz viele, viele Höhere über den anderen Hohen. Und hier heißt es: Wundert euch nicht darüber, wenn Arme im Land unterdrückt werden, wenn Beraubung im Namen von Recht und Gerechtigkeit geschieht. Manch ein Mensch hat diesen tiefen Wunsch, dass in dieser Welt, in diesem Leben, auch in der Gemeinde, überall, dass es absolut gerecht vorgeht. Das ist ein guter Wunsch. Es gibt keine absolute Gerechtigkeit in dieser Welt. Die gibt es nicht. Ich hoffe, es macht euch nicht zutiefst traurig, aber das ist die Wahrheit. Denn es passiert immer wieder im Namen von Gerechtigkeit, selbst vorm Gericht, dass Unrecht geschieht. Das ist nicht fair. Das hat mit vielen unterschiedlichen Faktoren zu tun. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, weil wir Menschen niemals die Absicht sehen können, wie in der Kindergeschichte, das war doch fantastisch. Der Pastor wusste nicht, was hat er da vorgehabt? Er hat die Absicht des Herzens nicht gesehen. Wir können schwer ins Herz schauen, wir können die Motive nicht sehen. Und sonstige Faktoren, die wirklich entscheidend sind, können wir ganz oft als Menschen gar nicht richtig werden. Wir haben es nicht auf dem Schirm, aber Gott kann es. Also halten wir fest, dein Wort zählt. Das solltest du bedenken. Dein Wort zählt vor Gott. Der zweite Gedanke, die Liebe zum Geld. Geld ist ein wichtiges Thema für mich persönlich. Ich bin in einer Familie groß geworden, wir waren nicht groß vermögend und so weiter. Ich habe ganz früh, letztens waren wir auf dem Erdbeerfeld, waren Erdbeeren pflücken und ich sagte zu meiner Frau so nebenbei, jo, damit habe ich auch schon mal Geld verdient. Ich habe Erdbeeren gepflückt in dieses kleine Schälchen und dann sagte sie, was hast du nicht gemacht, um an Geld zu kommen? Ich sage, ja, ich musste jede Menge tun, um irgendwie an Geld zu kommen, denn wir mussten uns doch das eine oder andere auch selber verdienen. Ganz normal. Jetzt sagst du, die Liebe zum Geld, ja, das ist so ein Thema. Geld ist eine digitale Zahl auf dem Konto. Mittlerweile nicht mehr und nicht weniger. Manche zahlen nur noch mit Karte und so weiter, die haben kaum noch Bargeld. Eigentlich diese digitale Zahl liebe ich gar nicht so. Es ist mir nicht so bedeutend. Aber ich liebe die Dinge, die man damit machen kann. Da kommen wir der Sache schon näher. Die Dinge, die man mit dem Geld bewerkstelligen kann, die lieben wir. Und dieses Thema greift auch Salomo auf. Die Liebe zum Geld. Wie sieht es da aus? Ich stelle mir da ganz persönlich die Frage zuallererst auch an mich. Wenn ich das jetzt so ausführe in meiner Predigt, beziehe ich das zu 100% auf mich. Weil Geld auch mir wichtig ist, auch wir leben von Geld, wie jede andere Familie auch. Und ich stelle mir folgende Fragen, die tatsächlich so auch schon mal vorgekommen sind in meinem Leben. Überstunden, Gehalt am Samstag aufbessern oder bei der Baustelle in der Gemeinde mit anpacken? Normaler Alltag. Ich habe die Wahl. Ich kann mehr Geld nach Hause bringen, wir können uns mehr gönnen, wie auch immer, was wir damit machen. Oder aber in der Gemeinde mithelfen. Helfe ich mit, kostet mich das was? Gehe ich arbeiten, verdiene ich viel Geld. Du hast die Wahl. Was liebst du mehr, Viktor? Die Gemeinde, ist das dir wichtiger oder das Geld? Typische Situationen, die im Laufe des Lebens einfach manchmal aufkommen. Beantworte dir doch selber die Frage, wofür entscheidest du dich? Geld? Gemeinde? Gott? Weiter, die zweite Frage, den zweiten oder dritten Urlaub oder der Gemeinde einfach mehr spenden? den dritten Urlaub vielleicht einfach in die Gemeinde spenden. Weil die Gemeinde hat immer Bedarf. Sagst du vielleicht, ja, das ist ein unendliches Fass mit der Gemeinde. Stimmt, die wächst und gedeiht. Hier kann man immer investieren, immer. Ein Fass ohne Ende. Also, zweiter, dritter Urlaub oder dritter Urlaub weg in die Gemeinde? Die Frage stelle ich mir, liebe Geschwister. Die stelle ich mir. Was liebe ich von ganzem Herzen? Was liebe ich mehr? Dritte Frage und somit auch die letzte, dann reicht es auch. In meinem Haus investieren oder das Haus Gottes prächtig machen? Wir überlegen uns, einen Wintergarten anzuschaffen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche tolle Wintergärten es gibt. Wir wollen es nicht einfach haben, weil ich auch ein bisschen spezieller bin. Und so habe ich mir was ganz Tolles überlegt. Ich habe schon alles Mögliche gesehen. Weil es gibt so Glaswände und so weiter, die kannst du komplett wegfalten und so weiter. Das ist fantastisch. Der Plan steht schon zur Hälfte. Kostet ein Vermögen. Wintergarten, ins eigene Haus investieren oder vielleicht auch einfach wieder mal in die Gemeinde investieren. Was machst du? Was mache ich? Was liebst du? Was liebst du tief in deinem Herzen? Was liebst du am allermeisten? Liebst du Geld? Die Frage muss jeder selbst beantworten. Liebe zum Geld, und das sagt Salomo hier ganz deutlich, und auch zum Gewinn, hinterlässt immer eine Leere. Du kriegst nicht genug davon. Es ist ein Fass ohne Boden. Wenn du deinem Herz dem Geld und dem Gewinn verschreibst, wirst du leer ausgehen. Jesus sagt ganz klar, sammelt euch Schätze im Himmel. Lasst es. Kümmert euch um das Reich Gottes. Ich kümmere mich um euch. Alles, was ihr braucht, werde ich euch geben. Aber wenn du Geld wirklich liebst, und das kann passieren, wirst du leer ausgehen. Du wirst davon nicht viel haben. Es verpufft. Wer viel hat, von dem wird viel gezerrt. Das kennt man auch. Schafft dir sehr, sehr viel an. Da musst du dich auch um sehr viel kümmern. Es vergeht. Du wirst nichts bleiben, nichts mitnehmen. Du wirst nackt, kommst du auf die Erde wie ein kleines Säugling. Und genauso nackt und mit nichts in der Hand wirst du gehen. Das gilt für einen unglaublich reichen Salomo, aber das gilt auch für einen ganz normalen Bürger Deutschlands, der nicht viel hat. Die Wahrheit bleibt. Es gibt eine Gleichnis, eine Geschichte in Lukas 12. Und da versucht Jesus klarzumachen, dass er einen Knecht viel anvertraut hat und dass er in der Verantwortung steht, treu und wartend in Bereitschaft auf seinen Herrn vorbereitet zu sein. Es ist ganz interessant, Lukas 12, 48 oder das ganze Kapitel könnt ihr euch mal gerne durchlesen. Und da wird ein Grundprinzip deutlich, was mir ganz wichtig ist. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man auch viel fordern. Wenn Gott uns reich gemacht hat, und ich behaupte, er hat viele von uns wirklich reich gemacht, nicht nur geistlich, sondern auch mittlerweile materiell. Wir sind reich geworden. Wenn Gott uns reich gemacht hat, sind wir absolut dankbar dafür. Und ich bin der Letzte, der sagt, den Reichtum will ich nicht haben. Wir sind absolut dankbar dafür. Aber eine Wahrheit geht einfach mit. Verwalte es treu. Und zwar so, dass du Gott immer noch damit ehrst. In vollem Maß. Es ist eine große Herausforderung. Wirklich. Es ist auch nicht einfach. Deswegen solltest du öfter mal einfach ein Gebet sprechen, bevor du viel Geld hin und her schiebst, ausgibst. Und dann, dass du Gott fragst, Gott, was ist wirklich dran? Was ist wichtig? Wie sollte ich es einsetzen? Lasst uns bitte Vers 11 lesen. Der ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, dieser Vers. Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel isst. Aber den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Man denkt immer, wenn man reich ist, das läuft, die Sorgen sind weniger und ich glaube auch, in manchen Bereichen ist es einfacher. Aber hier heißt es, der harte Arbeiter, der viel arbeitet, der kann schlafen und der Reiche hat irgendwie ein Problem, der kann nicht mehr schlafen. Und der hat nicht nur ein Problem, lass uns das mal durchgehen. Der Arme hat eventuell ein Problem in dem Sinne, dass er Hunger hat, dass er einfach nicht genug hat. Das ist seine Sorge, irgendwie durch den Alltag zu kommen, die Kosten zu decken, die einfach entstehen. Das Problem hat der Arme. Er schuftet und arbeitet und ist total angestrengt, kann dafür aber nachts schlafen. Aber wenn er ein Problem hat, dann ist es Hunger. Welche Probleme hat der Reiche? Lass uns das mal durchgehen. Einmal wird hier Übersättigung aufgeführt. Er ist zu satt. Der Überfluss lässt ihn einfach nicht schlafen. Vielleicht macht er sich auch Sorgen. Ich habe meine Vermögen an der Börse angelegt, in Aktien, wie auch immer. Und er macht sich Sorgen. Wird das aufgehen? Wird es weg sein? Börsencrashes gab es schon immer mal. Das kann schon mal passieren. Er hat Sorgen wegen seinem Überfluss. Dann sagt Salomo hier, Reichtum, der zum Schaden aufbewahrt wird, ein böses Übel, so bezeichnet er das. Du bist reich, du scharst es zusammen, du hältst es vielleicht auch ganz gekonnt zusammen. Und hier sagt Salomo, es gibt den Fall, dass manche Menschen den Reichtum aufbewahren und letzten Endes ist es für sie ein böses Übel. Es ist nicht gut für diesen Menschen. Interessant. Reichtum, der durch einen Unglücksfall verloren geht. Auch das kann passieren. Du bist in der Blüte deines Lebens, machst einen riesigen Fehler im Geschäft und alles ist weg. Nichts Neues, ist überall passiert. Oder aber du bist absolut auf deinen Körper angewiesen, du bist sehr gut unterwegs und auf einmal wirst du absolut krank und kannst nicht mehr weitermachen. Das Potenzial ist weg, was du bisher ausgeschöpft hast. Das geht ganz schnell. Lasst uns noch die Verse 17 bis 19 als letztes betrachten und dann möchte ich natürlich auch schließen. Verse 17 bis 19. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt. Denn das ist sein Teil. Bis hierhin. Also Salomo sagt, das ist gut, wenn du dich abmühst und wenn du das genießen kannst, deine Arbeit und alles, was dazugehört. Das ist gut. Du darfst ruhig dein Leben genießen. Falls du als Christ denkst, mir geht es echt gut und so weiter und jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl, dass es mir gut geht, brauchst du nicht. Gott hat Wohlgefallen daran, dass es dir gut geht. Absolut. Genieß dein Leben. Genieß das Leben mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern. Genieß es. Denn das ist ja auch eine Gabe Gottes, ein Teil Gottes. Vers 18. Auch wenn Gott irgendeinen Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Das ist okay. Ihr arbeitet viel, ihr macht viel, ihr seid fleißig. Wenn du deinen Teil davon nimmst, das ist eine Gabe Gottes. Macht ruhig Urlaub. Also das ist nicht das Problem. Nur schaut ganz genau in eurem Herz und guckt, wie sehr liebt ihr Gott und wie sehr liebt ihr euren Urlaub. Ich mag Urlaub unglaublich gerne, deswegen ist das ein sehr passendes Bild für mich. Fahren auch so gerne in Urlaub. Vers 19. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Manchmal denkt man, man kann sich Glück und Zufriedenheit erarbeiten. Wer fleißig ist, der kriegt auch den Lohn dafür. Und wenn ich mich richtig anstrenge, dann wird es richtig gut. Hier heißt es, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Wenn Gott dir keine Freude gewährt, kannst du noch so erfolgreich sein. Du kannst noch so fleißig sein. Du wirst nicht wirklich zufrieden sein. Wisst ihr, wie viele Menschen es gibt, die sehr reich sind und unglücklich sind? Das ist nichts Neues. Wer sein Glück meint, in Reichtum zu finden, wird sehr, sehr leer ausgehen. Der letzte Gedanke ist mir wichtig, mir persönlich wichtig, weil mir klar wird, die Freude meines Herzens, die tiefe Zufriedenheit in mir drinne, die kommt von Gott. Wenn Gott sie gewährt, dann geht es mir wirklich gut. Ich fasse zusammen. Dein Wort vor Gott zählt, halte deine Versprechen. Nicht nur gegenüber Gott, sondern auch gegenüber anderen Menschen. Halte deine Versprechen. Sei ein Mann und eine Frau, was sie zusagt, dass sie das hält. Wir haben gehört, dass die Bibel das sehr ernst nimmt. Gott nimmt das ernst. Denn es hat Konsequenzen, wenn wir unsere Versprechen nicht halten. Und als zweitens die Frage, die Liebe zum Geld. Wie sehr liebst du Gott? Wie sehr liebst du das Geld? Möge Gott euch im Nachdenken segnen, auch im Weiteren. Amen. Lieber Vater, dein Wort war für mich wieder sehr, sehr klar. Ich stelle mir die Fragen, wie sehr ich dich liebe, wie sehr ich meinen Besitz, den Reichtum liebe, den du mir gewährst. Herr, und ich bitte dich, dass du mir persönlich und auch der ganzen Gemeinde, die ganzen Zuhörer heute, dass du ihnen Liebe zu dir schenkst. Herr, dass wir nicht nur für uns leben, sondern dass wir vor allem für dich leben. Hilf uns, diese Entscheidungen immer wieder für dich zu treffen. Hilf uns, Herr, und gib Weisheit, mit unserem Vermögen richtig umzugehen. Danke dir, Herr, dass du auch Worte wirklich ernst nimmst. Du nimmst dein eigenes Wort sehr ernst und hältst, was du versprichst. Und so forderst du es auch von uns Menschen ein. Herr, bewahre uns vor falschen Worten, vor falschen Versprechen. Schütze uns davor. Amen.